Herzlich willkommen zu unserem Podcast Vom Ei zum Huhn zum Ei. Ich bin Melanie und ich spreche heute mit Kiki von der Hühnerrettung. Und Hühnerrettung, was ist das eigentlich, Kiki?
Ja, hallo, hier ist Kiki. Ich gehöre zum Vorstand der Hühnerrettung NRW e.V. Das ist ein Verein, der regional aus Nordrhein-Westfalen von uns zugetanen Betreibern, nennen wir es so, Industrielegehennen abholt, deren Weg eigentlich zum Schlachter führen würde. Wir holen die Hennen ab und vermitteln die an Privatbesitzer, die den Hühnern so ein, ich sage jetzt mal, Hennen-Rentnerleben schenken. Dass Hühner, die ihr Leben bis dato in dunklen Ställen gefristet haben, die Möglichkeit haben, zum ersten Mal im Leben einen blauen Himmel zu sehen, über Gras zu laufen, gutes Futter und die Liebe als Haustier geschenkt zu bekommen. Und natürlich ist der zweite Gedanke bei der Geschichte, da wir nur einen Tropfen auf dem heißen Stein retten können, dass wir diese hinter den Mauern der Industrie nicht beachteten Tiere ans Licht zerren und als sozusagen Beauftragte, als Modelle nach draußen bringen, um den Leuten zu zeigen, wie die Hühner aussehen, wenn sie aus der Industrie kommen und wie es denen vorher gegangen ist.
Okay, und vom Ei zum Huhn zum Ei, was hat es damit auf sich? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Das war im vergangenen Jahr. Da haben wir einen Betrieb relativ engmaschig überwacht, weil es dort mehrere Verstöße gegen den Tierschutz gab. Es handelte sich allen Ernstes um einen Biobetrieb mit einem der höchsten Bio-Label, die es in Deutschland gibt. Und während dieser Überwachung ist es halt immer diese Gratwanderung. Wann ziehe ich die Behörden hinzu? Habe ich genug Beweise? Wen kann ich wirklich anpacken mit einer Anzeige? Haben wir natürlich mit vielen Tierschützern hin und her gesprochen, Journalisten mit ins Boot geholt. Und da war eine junge Dame, Tierschützerin und Journalistin, die die These aufstellte, dass diese Hennen, die jetzt dort in der Biohalle saßen, dort als Küken aufgezogen worden wären.
Und damit lag sie falsch?
Ja, im ersten Moment wollte ich böse werden und irgendwie sagen, warum informierst du dich nicht vorher, bevor du hier mit uns im Gebüsch liegst und das überwachst? Und dann ist mir natürlich völlig zu Recht der richtige Gedanke in den Kopf gekommen, dass Menschen, die nicht direkt mit dieser Industrie konfrontiert sind, gar nicht wissen, wie das eigentlich funktioniert, dass es eben tatsächlich alles getrennt ist, dass es Eierlegebetriebe gibt, dass es Brütereien gibt, dass es Legehennenbetriebe gibt, dass das alles getrennt voneinander ist.
Was ist denn das Problem eigentlich?
Das größte Problem ist unser unendlicher Hunger aufs Ei. Wir brauchen alleine in Deutschland, oder eher gesagt verbrauchen in Deutschland pro Jahr über 50 Millionen Legehennen. Das ist die Zahl, die innerhalb eines Jahres ein- und ausgestallt wird. Begriffe, die wir später klären werden.
Erklären Sie doch am besten jetzt schon mal, denn wir kommen ja immer wieder auf diese Begriffe zurück wahrscheinlich, oder?
Ja, das stimmt. Und fachlich korrekt heißt es auch aufstallen und ausstallen. Die Aufstallung ist der Moment, in dem die jungen Nachwuchshennen in einen Legebetrieb reinkommen. Ist auch völlig egal, ob wir hier über eine düstere Bodenhaltung, über Käfighaltung, also was wir jetzt denken, was verboten wäre, was sich neuerdings Foyerenhaltung nennt, oder Bio mit Freiland und allem drum und dran reden. Das ist die sogenannte Aufstallung. Und nach 1 bis 1,5 Jahren kommt es zur Ausstallung. Dann werden die Hennen von Ausstallungskolonnen abgeholt, auf Transporter verpackt und zum Schlachter gefahren.
Gut, und dann jetzt nochmal zurück zum Ei. Was ist denn jetzt das Problem mit den Eiern?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir alle nicht drüber nachdenken, wie viele Eier wir im wahren Leben verbrauchen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was brauchst du an Eiern pro Woche, auch wenn ich jetzt weiß, dass du vegan lebst, aber denken wir ein paar Jahre zurück, würdest du wahrscheinlich auf die Maximum 10 Eier große Packung im Kühlschrank verweisen und sagen, das ist es doch eigentlich, mehr brauche ich nicht. Der Verbraucher sieht aber nicht die Convenience-Produkte, der sieht nicht die Gerichte in Kantinen und Restaurants und Ähnlichem. Was wir an verarbeiteten Eiern verbrauchen, ist ja noch eine viel größere Katastrophe. Und da kommt dann noch der Punkt mit rein, dass wir keine Stempelpflicht haben für verarbeitete Eier. Was allein schon heißt, die bunten Eier, die zu Ostern verteilt werden, kommen höchstwahrscheinlich nicht aus Deutschland. Die vorgefärbten Eier sind nicht stempelpflichtig, sprich, die können aus Osteuropa kommen, aus den Niederlanden kommen. Das hinterfragt niemand.
Und was ist das Problem dabei?
Ja, das Traurige ist, wie früher in der Schule, man orientiert sich gern am Schlechteren. Wenn ich jetzt sage, oh, die Bodenhaltung hier in Deutschland ist eine Katastrophe, kann jemand anders völlig zu Recht aufzeigen und sagen, dann guck mal nach Osteuropa, da ist es noch viel schlimmer.
Was ist denn das Problem für die Tiere jetzt genau?
Gut, ich würde sagen, auf die Tiere, die sich im Legebetrieb direkt befinden, sollten wir vielleicht später gehen, um jetzt die Schleife wirklich hinzukriegen. Wie funktioniert das? Wie kommt das Ei, egal ob jetzt in deinen Zehnerpack oder in die Nudel rein? Und das beginnt in einem sogenannten Elterntierstall. Und diese Elterntierställe sind vollgepackt mit Hennen und Hähnen. Dazu sei auch gesagt, der Oberbegriff ist Hühner. Das bezeichnet aber nur die Art. Also ein Huhn kann eine Henne oder ein Hahn sein. So, und diese Elterntierställe sind natürlich aufgeteilt auf die fleischansetzenden Hühner, also Masthühner bzw. Legehybriden, so nennt man diese armen kleinen Frankensteins, die über Generationen von Wissenschaftlern zusammengezüchtet worden sind. Da stellen wir uns jetzt vor, eine große dunkle Halle, weil tatsächlich aus Hygienevorschriften dürfen Elterntierställe keinen Freilauf haben. Die Tiere sind eingefercht, Hähne und Hennen zusammen. Die Hähne müssen den ganzen Tag die Hennen treten, so nennt man den Geschlechtsakt unter Hühnern, und kämpfen untereinander. Jeder, der sich mal mit Geflügel befasst hat, weiß, dass Jungstruppen da wie bei uns im menschlichen Leben auch nur funktionieren, wenn keine Mädels in der Nähe sind. Weil mehrere Hähne und mehrere Hennen zusammen sind, artet das schon in Kleinkrieg aus. Und selbst wenn die Hähne sich irgendwie aus dem Weg gehen können, weil die Halle groß genug ist und der Besatz niedrig genug ist, ist es noch immer so, dass aufgrund dieses Dauertretens, dass gar keine Pause stattfindet wie in der Natur, wo ein Huhn nur im Frühjahr ein paar Eier legt, also auch nur im Frühjahr befruchtet wird. Das passiert dort an über 300 Tagen im Jahr kontinuierlich. Und das ist eine relativ hohe Quote da von Hühnern, deren Rücken schon zerfetzt ist von den Krallen der Hähne, und man hat offene Sicht auf die Organe.
Oh weia. Und was ist mit den Hähnen? Ist das für die besser?
Nein, keineswegs. Also selbst für einen Hahn ist es purer Stress, den ganzen Tag Hühner zu begatten und mit seinen Kollegen zu kämpfen, womöglich um eine Lieblingshenne zu kämpfen. Grundsätzlich muss man sagen, so grausam es klingt, aber in diesen Ställen wird ums Überleben gekämpft, ein Jahr lang. Eine Kollegin von uns hat mal sehr ehrlich und sehr wahr den Satz geprägt: Wenn ich mir einen Elterntierstall angucke von innen, ist die Bodenhaltung in Deutschland Kindergarten dagegen.
Oh Mann, das klingt sehr drastisch. Was ist denn das Ziel, das eigentlich dahinter liegt?
Ja, grundsätzlich sind Hühner inzwischen optimiert, so wie alle anderen sogenannten Nutztiere, die wir haben. Und die, über die wir hier reden oder deren Rettung wir mit der Hühnerrettung machen, das sind, wie gesagt, die Legehybriden, die darauf optimiert sind, über 300 Eier im Jahr zu legen, ohne Wenn und Aber. Mit so kleinen Nebenfaktoren in der Zucht, man züchtet große Kämme, damit ein Auge zugeschlappt ist von dem Kamm und das Huhn auf der Seite schon keine Konkurrenz sieht und dann sozusagen dass die Nebenhenne nicht angreift. Man züchtet sie schlank, damit möglichst viele in den Stall passen. Also in diesen Betrieben werden, wie ich schon sagte, kleine Frankensteins produziert. Es geht nur auf den Nutzen. Es hat nichts mit dem Tier zu tun.
Und was passiert mit den Elterntieren, wenn sie nicht mehr ihre Leistung erbringen können?
Ja, das gleiche, was mit allen Nutztieren passiert. Bei den Elterntierstellen ist es tatsächlich so, es wird einmal im Jahr ausgestallt. Was dann auch der Moment ist, in dem der Stall sauber gemacht wird. Weil vorher geht das einfach nicht. Aufgrund der Besatzdichte geht da keiner mit dem Besen, mit einer Hake durch oder sonst irgendwas. Das Futter fährt rein, die befruchteten Eier fahren über Laufbänder raus. Es wird allenfalls eine Lebendkontrolle gemacht. Das heißt, jemand geht durch und guckt, ob da kleine Leichen rumliegen. Ich weiß, der Profibiologe würde jetzt Aas sagen, aber wir gehen schon grundsätzlich hier, wie wir jetzt hier zusammen sind, davon aus, es sind fühlende Lebewesen. Also ist es für mich eine Leiche, wenn ein totes Huhn da liegt. Und im besten Falle kann der Betreiber die entfernen. Im schlimmsten Falle bleibt sie liegend, wird von ihren Artgenossen aufgegessen. Wie gesagt, nach einem Jahr kommt dann der Ausstallungstrupp, holt die Hühner ab. Da werden wir auch später nochmal drauf kommen, weil auch das eine unglaubliche Brutalität ist, die sich aber in jeder Stufe dieses Prozesses von Ei zu Huhn zu Ei wieder zeigt.
Und die Tiere werden dann zum nächsten Schlachthof gebracht?
Ja, das ist auch eine unserer Traumvorstellungen, dass es dieses Gesetz gibt, kürzester Weg zum Schlachter. Es gibt aber etliche Geschichten, warum es eben dann doch nicht funktioniert und gesetzeskonform umgangen werden kann. Das ist zum einen die Betriebsabläufe in den Schlachtereien. Wenn der nächstgelegene Schlachter die Bänder schon voll hat und nichts annehmen kann, wird der umfahren. Und tatsächlich haben wir bei unseren Legehybriden auch noch das Problem, es sind sehr schlanke, dünne Hühner. Und jetzt wird es richtig brutal. Die Aufhängehaken, an denen die kopfüber in das Strombad und später zum Messer gehen, weil es die Kehle durchschlitzt, diese Aufhängehaken hängen in den meisten Schlachtereien zu weit auseinander, weil die auf Fleischhühner, auf Masthühner ausgelegt sind. Wir haben hier in Deutschland kaum Stellen, an denen Legehybriden geschlachtet werden. Und so kommen Transporte von bis zu 24 Stunden zustande, weil die ins Ausland gehen.
Und gibt es sonst noch was, was problematisch ist jetzt an dieser Ausstallung bzw. an dem Transport?
Ja, tatsächlich, also eine Ausstellung bedeutet, ich sage jetzt mal so, nicht nur für die Tiere Stress und Qual, es ist eigentlich auch für die, die es tun müssen. Weil ihr könnt euch alle vorstellen, das macht jetzt nicht der Diplombiologe, Bürokaufmann, sonst was. Das ist der Job, den die Menschen machen, die hier bei uns keine andere Chance haben. Oder Menschen, die tatsächlich wie zur Spargel- und Gurkenernte hier hingeholt werden. Die bei allen gesetzlichen Vorgaben schlussendlich irgendwie rechnerisch auf einem Mindestlohn sitzen.
Wahrscheinlich müssen die auch eine bestimmte Zeitvorgabe einhalten, oder?
Genau das ist es. Das ist der Druck, der dazukommt. Die Arbeit dieser Menschen ist nichts wert und die Hennen sind nichts wert. Die haben ja keinen Schlachtpreis wie ein Fleischhuhn oder so. Wir reden von ein paar Cent. Also muss eine Halle mit, ich sage jetzt mal beispielsweise 5000 Hühnern, blitzschnell leer sein. Was dazu führt, wenn man sich das von außen anguckt, dass Menschen aus dem Betrieb rauskommen und in jeder Hand mindestens 5 Hühner kopfüberhängen haben, die sie an den Beinen gepackt haben. Und die werden dann in große Transportboxen gestopft, die ein weiteres Problem darstellen, da wir hier keine gesetzliche Vorgabe haben, welche Transportboxen genutzt werden. Und wir haben in Deutschland fast nur Boxen für die Masthühner, die schwer sind und ruhig sitzen bleiben, während die Legehybriden ja einen starken Bewegungsdrang oder Fluchtdrang haben und aus den Kisten rausspringen, dann wieder reingequetscht werden. Schlussendlich heißt das, in so einer Zehnerkiste, behaupte ich jetzt mal, ohne eine Statistik zur Hand zu haben, liegen mindestens 3 Schwerverletzte drin, die den Transport schwerst verletzt irgendwie unter Schmerzen und Qual überstehen und so geht es dann zum Schlachter.
Und das ist alles erlaubt?
Im Prinzip ja. Es ist so. Es prüft keiner. Wir haben das Problem mal gesehen, mit einem anderen Verein zusammen, bei einer sogenannten Aufstallung sind Hühner aufgrund des Zeitdrucks schwerst verletzt worden und es sollte Anzeige erstattet werden. Das Problem ist aber, dass ich laut Gesetz jedes einzelne verletzte Huhn benennen muss, mit dem zusammen, der die Verletzung verursacht hat. Ich kann keine Pauschalanzeige gegen den ganzen Betrieb stellen. Und ab da wäre es allenfalls noch Anzeige gegen Unbekannt und den Tieren ist nicht geholfen. Deswegen ist es wichtiger, dass ich es euch erkläre, wie es wirklich ist, dass Menschen sich schlau machen, auch mit den schrecklichen Filmen, bei denen man gerne weggucken möchte und dass es so an die Öffentlichkeit kommt.
Okay, wir waren jetzt irgendwie bei dem Leidensweg zum Schlachthof. Und was passiert jetzt mit den Tieren im Schlachthof?
Ja, das gleiche Prozedere rückwärts, aus den Kisten raus. Die werden kopfüber an die Haken gehangen. Dann geht es in den meisten Fällen in ein Strombad, wo der Kopf dann eingetaucht wird, in eine gut leitende Flüssigkeit. Das Huhn sollte dann betäubt sein, um den Kehlschnitt nicht mitzubekommen. Wie bei Rindern und Schweinen auch. Es gibt Fehlbetäubungen, die nicht beachtet werden. Viele Hühner bluten bei vollem Bewusstsein aus. Und einer der Gründe, warum ich schon vor Jahrzehnten, jetzt müssen wir wieder zugeben, wie alt wir sind, in diese Sparte des Tierschutzes gerutscht bin, ist, dass ich das zweifelhafte Vergnügen hatte, mit einer PETA-Gruppe einen Geflügelschlachthof von innen zu sehen. Und ich weiß heute noch, dass ein Huhn sich befreit hatte und unter einer Maschine fest saß und wir sind nicht dran gekommen, die Mitarbeiter sind nicht dran gekommen. Das Los von diesem Huhn war, dort unten elendig zu verrecken.
Das ist ja grauenhaft. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für Zustände sind. Okay, das ist also das Ende der Eltern. Wir waren aber jetzt eigentlich ja noch bei dem Ei. Was passiert denn mit den Eiern, um jetzt nochmal zurückzugehen zu diesem Part?
Also diese befruchteten Eier aus den Elternbetrieben gehen auf Laufbändern raus. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie in den Bodenhaltungshallen. Die Hühner haben ihre Nischen, wo die Eier ablegen. Die sind aber jetzt nicht gemütlich gepolstert wie bei einem Privatstall mit Heu oder so. Das ist meistens eine Gummierung, die als Unterlage dient. Die sind so schräg angebracht, dass das Ei, sobald es das Huhn verlässt, hinten runterkugelt und über ein Laufband raustransportiert wird. Und von dort aus geht es dann auf Paletten ab in die sogenannte Brüterei.
Okay, die Brüterei, die gehört aber jetzt schon in den zweiten Teil unserer Reihe. Das war der erste Teil unserer Reihe vom Ei zum Huhn zum Ei, produziert von der Hühnerrettung. Wir hoffen, dieser Teil hat euch gefallen bei aller Schrecklichkeit, die wir hier irgendwie gerade über den Äther bringen mussten. Also falls es euch gefallen hat, dann bleibt einfach dran und hört euch die anderen Folgen auch noch an. Triggerwarnung, es wird nicht besser, aber man sollte es vielleicht einfach mal gehört und sich darüber informiert haben.